Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich freue mich sehr, wieder einmal predigen zu dürfen und möchte euch heute zu einer spannenden Reise mitnehmen zum Thema kraftvoll und geduldig. Die Texte hierzu habe ich aus dem Lukas-Evangelium und sie stehen in Lukas 8, die Verse 40 bis 56, was wir nachher hören. Und ergänzen dazu Informationen aus Lukas 4, 1 bis 15. Ja, das erste Bild bitte. Im Frühsommer dieses Jahres durften wir eine Israelreise machen und konnten eine gute Woche lang am See Genezareth bei Verwandten wohnen. Der Ort Migdal, wo wir waren, ist das antike Magdala. Nach Kapernaum sind es nur wenige Kilometer. Der Berg der Seligpreisungen ist ganz in der Nähe. Die Brotvermehrungskirche gleich nebenan. Und der Weg von Nazareth nach Kapernaum, der führte auch schon vor 2000 Jahren durch Magdala. Heute ist dies ein Wanderweg namens Jesus Trail. Ein israelischer Hotelier hat ihn 2007 eröffnet. Das nächste Bild bitte. Für mich war es faszinierend, im Gebiet zu sein, wo Jesus viele seiner Wunder tat, wo er sich gerne und oft aufhielt und wo er sich ja wohler fühlte als im Gegensatz zum 60 Kilometer entfernten Nazareth, wo er sich selber als nicht anerkannt vorkam und wo er weniger wirken konnte. Wir sehen nochmal hier den See Genezareth, wir sehen Magdala, Kapernaum und Nazareth hier unten. Und hier ist also diese Hauptwirkungsstätte, wo Jesus sehr viel wirken konnte und wo wir heute speziell zu einer Geschichte nach Kapernaum gehen möchten. Das antike Magdala, genau am See Genezareth gelegen, Heimatort der Maria Magdalena, wurde in den letzten Jahren unterstützt durch Gelder aus den USA, archäologisch erforscht, ausgegraben und dokumentiert. Und es gilt als eine der derzeit interessantesten Ausgrabungsareale in Israel. Als Begegnungsstätte für die Touristen unterschiedlicher Konfessionen wurde dort ein modernes christliches Begegnungszentrum geschaffen und in einem der Räume einer schlichten Kapelle hängt ein Bild, das mich zu meiner heutigen Predigt inspiriert hat. Das nächste Bild. Es zeigt aus ungewöhnlicher Perspektive eine uns wohlbekannte Szene. Die Begegnung Jesu mit der blutflüssigen Frau. Hören wir dazu den Text aus Lukas 8, die Verse 40 bis 56. Der Abschnitt ist überschrieben mit des Jairus Tochter und die blutflüssige Frau.
Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von niemandem geheilt werden. Die trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte der Blutfluss auf. Und Jesus sprach: Wer hat mich berührt? Als es aber alle leugneten, sprach Petrus: Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach: Es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Da aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater des Kindes und die Mutter. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach: Weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief: Kind, steh auf! Und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemand zu sagen, was geschehen war.
Soweit diese Geschichte, die sich in Kapernaum abgespielt hat. Ihr Lieben, in dieser Woche machte eine neue Massenbewegung auf sich aufmerksam, der Black Friday, wo im Einzelhandel und auch online sehr große Rabatte gewährt werden. Dieser Trend kommt aus den USA, wo dies schon länger am Tag nach Thanksgiving zelebriert wird. Der Run auf die Geschäfte bei Öffnung der Ladentüren ist gewaltig. Die Drängelei bedrückend und beängstigend und raubt den Atem. Seid ihr auch schon einmal in einem Gedränge gestanden? Ich meide solche Menschentrauben, wo man vor Nähe nicht mehr umkippen kann. Es ist mir unangenehm, selbst eine Weile im Bus oder an einer Kasse oder an einem Einlass so eng zu stehen. Ich weiß nicht, wie Jesus diese Situation empfunden hat. Da kehrt er wieder nach Kapernaum zurück und schon versammeln sich die Leute, quellen aus allen Gassen, umringen ihn, wollen im Zentrum des Geschehens sein, wollen von seinen Lippen lesen, sehen, was er tut, ganz dicht dran. Sie bedrängen ihn. In dieses Gedränge und Gedrücke kommt der Synagogenvorsteher Jairus. Stellt euch dies mal bildlich vor, wie sich Jairus mitten in der Menschenmenge zu Jesus durcharbeitet und sich vor ihm niederwirft. Das ist ganz schön kompliziert, wenn nicht eine Handbreit Platz ist zwischen den Menschen. Und er hat diese dringende Bitte: Jesus, komm mit mir, meine einzige Tochter liegt im Sterben. Und Jesus öffnet sich diesem Mann und will mit ihm gehen, will sich den Weg durch die Menge freimachen, um zu Jairus Haus in Kapernaum mitzukommen. Aber die Menge erstickt ihn fast, heißt es im Urtext. Plötzlich nimmt die Situation eine ganz überraschende Wendung und ein ganz neuer Aspekt kommt auf Jesus zu. Eine Frau, die sich ihm von hinten, also im toten Winkel, angenähert hat, berührt ihn in der Hoffnung, allein durch das Anfassen seines Gewands Heilung zu erfahren. Das ist schon sehr fester Glaube. Da hat diese Frau alle ihre Habe, alle ihre Nahrung, heißt es hier, zu den Ärzten getragen und kein einziger konnte sie von ihren Blutungen befreien. Und das über bereits 12 Jahre hinweg. Stellt euch das mal vor, nicht erst im Zeitalter von Krankenversicherung, Zusatzleistungen, Privatrechnungen, IGL-Leistungen, wie es so schön in der Arztsprache heißt, also diese individuellen Gesundheitsleistungen. Alles hatte diese Frau probiert. Jede damalige IGL-Leistung mit ihrem letzten Groschen bezahlt und nichts hatte geholfen. Ihre letzte Hoffnung ist Jesus und welch ein riesiger Glaube. Sie sagt sich: Wenn ich nur den Saum seines Gewands berühre, ist das mehr als 12 Jahre Ärztehopping. Ist das mehr wert als jeder gute oder auch nur gut gemeinte menschliche Rat? Und in unserem Text steht: Und alsbald stand ihr Blutfluss, also sofort. Keiner hat es gesehen, Keiner hat davon etwas mitbekommen, aber die Frau hat es sofort gespürt und gewusst, sie ist gesund. Berührt, geheilt, unbemerktes Glück und stilles Geschenk des Vertrauens auf Jesus? Nein, das hätte die Frau natürlich gerne gehabt. Still beschenkt werden und sich genauso unbemerkt im toten Winkel wieder zurückzuziehen, so wie sie auch an Jesus herangekommen war. Wäre sie somit aber nur gesund oder auch ganzheitlich heil geworden? Ihr geheimer Plan hatte einen ganz bestimmten und nachvollziehbaren Grund. Diese Frau galt wegen ihren Blutungen als unrein und das hieß damals, sie hätte Jesus unrein gemacht, wenn sie ihn direkt berührt hätte. Sie hatte also vollen Respekt vor Jesus und volles Vertrauen und wagt daher, nur seine Kleider zu berühren. Diese Frau war damals ausgeschlossen von der geistlichen Gemeinschaft, ausgeschlossen vom Gottesdienst, stigmatisiert und am Rande der Gesellschaft. Und dann all dieser Mut, sich ins Menschengetümmel zu begeben, sich heimlich vorzuarbeiten. Bloß nicht auffallen, bloß nicht angesprochen werden. Nur diese Idee im Kopf, ich berühre die Kleider des Meisters heimlich von hinten. Sie hatte sich überlegt, sie konnte nicht auf ihn frontal zustürmen. Es musste ganz geheim sein, um Jesus in keinem Fall zu kompromittieren. Aber an einem Punkt geht ihre einfache Rechnung nicht auf. Sie kommt nicht mehr unbesehen weg. Jesus merkt sofort, dass ein Mensch unter den Hunderten, die ihn umringten und berührten, stupsten, schoben, ihn anlachten, an ihm Interesse hatten, dass diese eine einzige Berührung es war, die es auf seine Kraft abgesehen hatte, nicht auf das Dabeisein und Erleben, auf Unterhaltung oder Bildung oder auf Jesus mit seinem gewinnenden Auftreten selbst. Diese Frau suchte noch etwas anderes. Eine Berührung, die allen Glauben, den ein Mensch haben kann, zusammennahm. Eine Berührung mit der Überzeugung, dass sie Berge versetzen kann, dass sie mehr kann als 12 Jahre ärztliche Kunst, mehr als Hoffen und Bangen, Ernüchterung und Enttäuschung. Und dann wird unsere Geschichte genau an diesem Punkt quasi eingefroren. Es gibt nur noch einen Augenblick für Jesus und die Frau. Das ganze Gedränge wird ausgeblendet, das Gelärme der Leute wird ausgeblendet, ja, sogar Jairus wird ausgeblendet. Der angedachte Verlauf des Geschehens wird ausgeblendet. Jesus hat es plötzlich nicht mehr eilig, mit Jairus mitzukommen. Das Anliegen von Jairus scheint er komplett vergessen zu haben. Weil Jesus merkte, es war Kraft von ihm ausgegangen. Weil Jesus sich jetzt hier dieser Frau direkt, ganz und heilbringend zuwandte. Mit dem nächsten Bild wollen wir einen kurzen Blick ins Land werfen, wo sich denn dies zugetragen hat. Wir sehen einen Blick auf den See Genezareth, der links noch zu sehen ist. Wir sehen hier Magdala in dem Bereich, Tiberias hier unten, Kapernaum dann hier oben. Das ist der Blick Richtung Jerusalem, nach Westen Richtung Nazareth, dort hinten am Berg Tabor gelegen. Ich möchte nun mit euch gerne betrachten, was das für eine Kraft war, die von Jesus ausging, als er hier vor 2000 Jahren wirkte. Und wie wir diese Kraft zu unserem eigenen Segen auch richtig nutzen können. Dazu mache ich mit euch einen kurzen Ausflug in die Zeit, bevor Jesu Wirken anfing. Jesus wurde ja vor Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit getauft. Getauft vom Johannes im Jordan und vom Vater im Himmel mit dem Heiligen Geist. Die Taube kam herab als Zeichen, dass der Geist auf ihm blieb. Und der Vater spricht Jesus an: Mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Hier ist doch Bestätigung und Vollmacht vom Vater in Fülle und der Heilige Geist im Überfluss. Sind das nicht optimale Startbedingungen für die nun folgenden Jahre von Jesu öffentlichem Wirken? Menschlich könnte man denken, mehr Power für den Start ist gar nicht möglich. Mehr gibt's nicht. Der Kraftstoff pur, der zu allem befähigt, liegt über Jesus. Und man könnte sagen, ja, Jesus, jetzt zieh los, predige, tu Wunder, sammle die Gemeinde, rette die Welt mit dieser tollen Ausstattung. Wie sieht es denn bei uns aus? Wie kann es dazu kommen, dass wir in dieser Kraft leben können? Was muss bei uns passieren, dass wir in dieser wunderbaren Kraft die Nachfolge leben können, als etwas total Gewinnbringendes? Geht es in allem, was wir hier als Gemeinde wollen, nicht letztlich um die Kraft Gottes? Es geht doch darum, dass wir kraftvoll nach Gottes Möglichkeiten Ausschau halten und nicht nur irgendwelche cleveren Projekte ankurbeln oder Events starten. Denn wenn von Jesu Kraft ausgeht, dann passiert Rettung, dann wird Heilung geschenkt, Wege werden geöffnet, Herzen werden geöffnet, ausweglose Situationen werden plötzlich begehbar gemacht. Wenn Jesu Kraft wirkt, werden Menschen nicht nur gesund, sondern heil an Seele, Geist und Leib. Schuld und Versagen finden den Vergebungsort, Bindungen und Prägungen werden gelöst und ein ungemein wertvoller Sinn kommt ins Leben. Unmögliches wird möglich, wie Jesus selbst sagt. Und sind wir doch ehrlich, wir selbst sind doch oft wie diese Frau, die von der Berührung Jesu Linderung unserer Sorgen erwartet, Sieg über die Dinge und über die Fronten, an denen wir kämpfen, Hoffnung und Perspektive für das, wo unsere innere Leere ist, und Hoffnung für das, wo uns im Augenblick Hoffnung fehlt. Wir alle haben diese Sehnsucht, dass uns die Kraft Gottes erfüllt. Und auch unsere Gottesdienste, es geht nicht um den perfekten Ablauf, nicht um geschliffene Predigten oder kunstvollen Lobpreis oder tadellose Technik. Es geht doch letztlich darum, die Kraft Gottes anzuzapfen und zu erleben, dass er handelt. Es geht um ihn, nicht um uns. Also nochmal die Frage, was muss bei uns geschehen, dass wir in dieser Kraft Gottes leben und nachfolgen können? Jesus war nach der Taufe mit dem Heiligen Geist voll ausgestattet, Wunder zu tun, seine Kraft wirken zu lassen, Heilung fließen zu lassen. Stimmt das so? War das schon die Kraft, die von ihm und vom Saum seines Gewandes ausging? War das schon die Kraft, deren pure Berührung den Blutfluss der Frau stoppte? War das schon die Kraft, von dem ein Hauptmann später sagte, sprich ein Wort und es geschieht Heilung? Ich denke, noch nicht. Wie komme ich darauf und was soll uns das heute sagen? Wie denn sollen wir sonst in der Kraft Gottes leben? Nun schauen wir uns an, was mit Jesus direkt nach seiner Taufe geschah. Wir glauben ja gerne, dass der Geist uns in unseren Problemen hilft, unsere Sackgassen beendet, unsere Schwierigkeiten auf sich nimmt. Aber mit Jesus geschieht nun genau das Gegenteil. Der Geist baut ihn nicht auf, nein, er führt ihn in die Wüste, nicht in den starken und kraftvollen Dienst. Wüste, waren das ein paar Tage Auszeit für Jesus? Konnte er sich das gerade bei der Taufe Erlebte nochmal in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen? Konnte er hier eine Strategie entwickeln, wie er die nächsten Jahre seines Wirkens angehen sollte? Nein, auf gar keinen Fall. Die Wüste war der Ort der Versuchung für Jesus. Der Geist führte ihn in die Wüste, damit er vom Teufel versucht wird, berichten alle Evangelien. Ist uns das klar, dass dies der Heilige Geist eingefädelt hat, dass Jesus auf Herz und Nieren getestet wird? Und sicher hat Jesus vorher nicht gewusst, dass die 40 Tage eben 40 Tage werden würden. So nach dem Motto, oh toll, Tag 30, neunmal werde ich noch wach, dann bin ich durch. Nein, Jesus musste kämpfen mit Einsamkeit, Hunger, Müdigkeit, Anfechtungen. Von wegen stille Zeit mit Meditieren oder Gebetstage in der Wüste. Nein, es ging bei Jesus total an die Substanz. Er litt und er hatte harte Arbeit zu verrichten. Und also, ob nicht schon die 40-tägige Dauer genug Strapazen waren, nein, da gibt es ganz am Ende auch noch diese drei massiven Versuchungen des Teufels. Die erste, hilf dir selbst und warte nicht, bis Gott dir hilft. Mach doch aus den Steinen Brot und hungre nicht. Die zweite, geh den einfachen Weg ohne nachzudenken. Bete den Versucher an und du bist sofort der King. Und die dritte Versuchung, binde durch Spektakuläres die Menschen an dich. Stürz dich von des Tempels Zinne ohne Netz und doppelten Boden. Du weißt ja, dass Gott dich retten wird. Die tausendfachen A's und O's der Leute, die das beobachten, die werden dir sicher sein und durch diesen verblüffenden Trick hast du sie alle. Und Jesus hat widerstanden. Und der Feind wich von ihm. Jetzt ist er durch. Lukas, der Arzt, berichtet hier sehr genau, was geschah. Er beschreibt Jesu Zustand vor und nach diesen 40 Tagen wie eine Diagnose. Und ich finde, jedes Wort ist hier wichtig. Erfüllt vom Geist ging Jesus in die Wüste hinein und hat widerstanden. Aber wie kam er heraus? Was berichtet Lukas? In der Kraft des Geistes kam Jesus nach Galiläa zurück. In des Geistes Kraft beginnt Jesus nach den Wüstenerfahrungen seinen Dienst. Merkt ihr diesen qualitativen Unterschied zwischen erfüllt vom Geist und in der Kraft des Geistes? Was heißt das nun für uns? Nun, Gott, der Vater, der gießt seinen Geist sehr gerne aus, erfüllt uns bis zum Überfluss. Die Fülle des Geistes, die bekommen wir von oben. Aber stark im Geist werden wir nur unten. Ganz unten in unserem alltäglichen Leben mit all den Turbulenzen und Herausforderungen, mit den Siegen und Niederlagen, mit den weiten Wegen uns zu demütigen. Und dafür gibt es keine Abkürzung. Diese Kraftentwicklung, die geschieht am Montag, wenn wir uns bei der Arbeit ärgern und wie wir das überwinden. Die geschieht am Dienstag, wenn wir vielleicht unseren Stress zu Hause durchstehen müssen und unser Herz vor Gott legen. Die geschieht am Mittwoch, wenn uns andere übel mitspielen und wir Ungerechtigkeit erfahren. Die geschieht am Donnerstag, wenn du unter deinen Umständen leidest. Die geschieht am Freitag, wenn dich eine Diagnose zusammensacken lässt. Die geschieht am Samstag, wenn du die Welt nicht mehr verstehst. Und eben nicht in diesen hochfliegenden oder gesalbten Gottesdienstzeiten oder Worship Nights oder Gebetsstürmen oder Predigten am Sonntag. Von Montag bis Samstag will Gott in uns im Alltag vertiefen, was wir schon empfangen haben und was wir schon begonnen haben. Und es ehrt ihn nichts mehr, als wenn wir diesen Weg bereitwillig und im Vertrauen auf den guten Gott mitgehen. Gottes Kraft ist letztendlich sicher in den Händen von heiligen und demütigen Menschen, und deshalb lässt er uns mitunter Sachen erleben, die alles andere als glanzvoll in unseren Augen sind. Aber in seinen Augen sind sie königlich, weil sie uns in die Tiefe und in die Fülle des Geistes und in die Kraft des Geistes führen. Aber die Kraft Gottes ist niemals unser Besitz. Auch Jesus hatte Tage, wo mehr Kraft Gottes durch ihn floss als an anderen. Zum Beispiel an weniger segensreichen Tagen in Nazareth, wo in ihm nur der Zimmermannssohn gesehen wurde. Jesus lebte in dieser vollkommenen Abhängigkeit vom Vater, und letztlich soll auch dies unser Leben prägen. Das nächste Bild bitte. Kehren wir wieder zurück zu unserer Geschichte vom Anfang. Wir erinnern uns, die blutflüssige Frau zapft die Kraft Jesu heimlich an, und bevor sie sich wieder davon machen kann, ruhen alle Augen plötzlich auf ihr. Alles, was die Szene bisher ausmachte, das Getümmel, Jairus, alles wird angehalten und der Spott ist nur auf der Frau und auf Jesus. Jesus wendet sich ihr zu, sieht sie voll Gnade an und sagt zu der, die zitternd vor ihm liegt: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin in Frieden. Was glaubt ihr, ging in dieser Sekunde in Jairus vor sich? Er stand daneben und wusste, dass Jesus nun zu spät kommen würde, zu spät für die sterbende Tochter. Eben versprach ihm der Herr noch, sofort mitzukommen, und nun hatte er mit dieser Frau alle Zeit der Welt. Und da kommen auch schon die Bediensteten gelaufen und bringen die schreckliche Nachricht: aus, vorbei. Die Tochter ist gestorben, alles zu spät. Lass Jesus nun in Ruhe, es hat eben nicht sein sollen. Bemühe den Meister nicht, wie es im Text heißt. Umsonst gewartet, umsonst in der Menge gestanden, umsonst geglaubt. Und umsonst 12 Jahre gewartet und das Geld zu den Ärzten getragen, umsonst auf Ratschläge vertraut. Alle warten in dieser Geschichte. Das beginnt mit den Leuten in Kapernaum, die warten, dass Jesus endlich wieder zurückkommt. Diese Frau hat 12 Jahre gewartet. Sie hat alles investiert und bisher alles verloren. Und Jairus erwartet akut, lebensbedrohlich, in unsäglicher Spannung. Jede Sekunde zählt, es muss jetzt und sofort etwas passieren. Und dann blieb seine letzte Hoffnung stehen und fing mit einer Frau ein Gespräch an, die ihn mal eben berührt hatte. Könnt ihr euch in Jairus hineindenken? Herr, ist dir diese Frau wichtiger als meine Tochter? Ich komme zu kurz, weil du zu spät kommst. Bei dieser Frau geht es nur um eine Krankheit. Bei meiner Tochter geht es ums Leben und sie stirbt. Das ist ungerecht, Jesus. Du musst dich jetzt bewegen. Du lässt mich hängen. Aber Jesus bewegt sich nicht. Er ist ganz für die Frau da. Und Jairus ist in einer Geduldsprobe ohne Beispiel. Niederschmetternd für ihn dann die Botschaft: Deine Tochter ist tot. Lass es sein. Jesus noch weiter die Zeit zu stehlen. Und in dieser höchsten Not reagiert Jesus sofort. Schneller als Jairus seinem Gesinde etwas antworten kann, schneller als in Jairus Verzweiflung, Selbstmitleid, Minderwertigkeit oder Hass aufkeimen könnten, schneller sagt Jesus diese Worte: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Und Lukas, der gute Beobachter, der berichtet dann lediglich weiter, dass sie alsbald zu Jairus Haus kamen. Ich fühle mit Jairus. Er ist mir ein Beispiel, dass selbst in der höchsten Not er ruhig und ohne Vorwürfe tatsächlich mit Jesus und den Jüngern zu seinem Haus gegangen ist. Was weiter geschah, lesen wir ja in Lukas 8 folgende. Jesus geht hinein ins Sterbezimmer, die Eltern und drei Jünger sind dabei. Und was sagt Jesus? Sie schläft. Jetzt bricht sich das Unverständnis und die Verzweiflung Bahn und sie lachen Jesus aus. Doch dann das blanke Entsetzen. Die Tote steht auf und will etwas essen. Glaubt ihr auch, dass da alle Pforten brachen, als das die Eltern sahen? Diese Achterbahn der Gefühle, dieser große heilsame Schreck im Angesicht dieses Wunders und dann unfassbare Freude? Was muss da abgegangen sein in Jairus Haus? Das nächste Bild nochmal. Ihr Lieben, wir können nicht kraftvoll leben ohne Geduld. Beides gehört eng zusammen. Und Jesus kommt nicht zu spät. Jesus schenkt Heilung am gesamten Menschen. Jesus wiegt die verlorenen Momente auf, denn er ist der große Erstatter. Jesus ist schon da, wenn wir noch mittendrin stecken. Es mag in unserem Alltag finster wie die Nacht aussehen, der Leuchtturm Gottes steht schon da. Und während es noch auf unser Leben prasselt, wenn es wie verloren aussieht, wenn es wie zu spät aussieht, bei Gott ist es das nicht. Es gibt keine Situation, die der Herr nicht retten könnte. Und selbst wenn wir in unserer Geduld aufs Äußerste strapaziert werden, es gibt kein zu spät für Jesus. Amen.